Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Ja, Mutter Gottes, du führst unsere Berufung zum Herrn durch den Heiligen Geist. Und dich wollen wir zu Beginn bitten, dass du die Herzen öffnest, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, dass sie treffen und dass wir unsere Berufung erkennen und vertiefen können. Gegrüßet seist Maria,
voller Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ja, heute soll es um Berufung gehen. Und zum einen denkt man bei Berufung natürlich als erstes an die Priesterberufung oder Berufung zum Ordensstand, aber das ist noch viel zu wenig. Eine Berufung hat sicher jeder von uns, aber nicht jeder die gleiche. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Und die Frage ist, was will Gott von mir? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Begabung? Was entspricht mir? Was ist meine Berufung? Und als ich in dem Alter war, wo für mich das Thema brennend wurde, da habe ich mir ganz viele Fragen gestellt. Was ist das? Berufung? Oder wer ruft? Hört man da Stimmen? Oder sieht man irgendwelche Christus erscheinen und sagt, folge mir nach? Oder, ja, wie höre ich das überhaupt, wenn es mich betrifft? Vielleicht bin ich berufen, ich höre nicht richtig, habe irgend so einen Defekt im Ohr. Oder noch schlimmer, vielleicht spüre ich sogar und höre ich, dass ich berufen wäre, aber ich will überhaupt nicht. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle in meinem Leben. Und Cornelia hat mich gebeten, dass ich mich kurz vorstelle. Und ich werde es ganz in ein Mini-Zeugnis zu Beginn verpacken. Also mein Name ist Andreas Rager, mittlerweile Bruder Andreas Rager. Und bin, wie man sieht, bei den Flums gelandet. Und vor vielleicht 15 Jahren habe ich gesagt, als ich meine Cousins, den Alois, Michael und Gabriel, in ihren Klamotten rumlaufen habe sehen, habe ich wörtlich gesagt, eher werde ich Müllmann, als dass ich so rumlaufe. Ja. Weil das Gewand hat mir nicht gefallen und am hässlichsten fand ich den grünen Gürtel. Gott ist groß, Halleluja. Ja. Also wie gesagt, ich habe es mir so ganz anders vorgestellt, weil das erste Mal, als sowas wie Berufung in mein Leben kam, war ich 5. Damals war ich in Mindelheim und da war so eine kleine Schwester von den Benediktinerinnen, die Schwester Blanca heißt die, mit der habe ich heute noch Kontakt, die hat mir zum Namenstag wieder einen Brief geschrieben, die ist total süß. Und die hat damals gesagt, ja Andreas, magst nicht mal Priester werden? Nicht so, ja klar, mach ich. Ja, ich bete. Gut, das war mit 5. Dann bin ich zur Frühkommunion gekommen und bei der Frühkommunion habe ich gemerkt, da brennt was, da ist wer, Feuer. Ich habe dann, ja, 1-2 Jahre habe ich richtig fleißig als Kind gebetet und dann ist es so langsam schön, weniger geworden, habe meine persönlichen Gebete erst weggelassen, dann habe ich rebelliert, wenn meine Eltern gebetet haben, das kennt ihr alle, von den Kindern, Jugendlichen, von euch selbst wahrscheinlich. Und man tut viel lieber das, was die anderen machen, was die Freunde machen. Ich habe dann mein Abitur gemacht, also Matura in Bayern, in Augsburg, also im Schwabenland. Und dann war die Frage, was ist mein Beruf? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis zum Abitur, da war die Frage der Berufung schon noch irgendwie präsent bei mir. Das heißt, ich habe mir gedacht, ja, vielleicht wirst du wirklich mal Priester. Also, es hat mir gefallen, ich war Ministrant und auch wenn ich dann nicht mehr so aktiv war, das war irgendwie noch im Hinterkopf. Und dann war Religion mein schlechtestes Abifach. Und ich war gar nicht einverstanden mit dem, was meine Lehrer da gesagt haben im Unterricht. Das war eine recht liberale Theologie. So, also für mich der schlimmste Ausspruch war, ja, ob Jesus überhaupt gelebt hat. Vielleicht ist Jesus mehr so ein Gedanke, So, also wir sind alle Jesus und alles Gute ist Jesus und auch die Wunder gibt es ja gar nicht. Das ist einfach, wenn was Schönes passiert, Jesus. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, karikiere das. Aber so in die Richtung ging es. Und ich habe mir gedacht, nein, bevor ich meinen Glauben verliere, mache ich was anderes. Klappe zu. Damals war ich 18 und meine Mutter, die hatte die Diagnose Brustkrebs. Ich habe mich damals um einen Lehrerjob bemüht, beziehungsweise einen Zivildienst für irgendwie Hausaufgabenbetreuung oder ähnliches und habe aber nichts gefunden. Da sind auch alle Klappen zugegangen. Und zuletzt hätte ich zur Bundeswehr müssen und bin dann auf Raten meiner Mama ins Krankenhaus gegangen, habe da in letzter Sekunde einen Job auf der Dermatologie erwischt und das hat mir nach wenigen Wochen so gut gefallen, dass ich gedacht habe, Arzt wirst du, das ist gescheit, das gefällt dir. Ich war da einfach gesessen bei den Leuten, habe den Tee gebracht und zugehört und im Prinzip mache ich das heute noch am liebsten. Ich habe dann in Ulm studiert, habe 2005 das Examen gemacht, habe dann im Krankenhaus gearbeitet, in der Praxis, alles in der Umgebung von Augsburg. Ich wollte nie so weit weg. Und habe dann eine Beziehung gehabt, eine Freundin. Und zuletzt war ich an dem Punkt, da war ich so um die 30, Anfang 30, wo ich mir gedacht habe, jetzt hast du alles, was du dir vorgenommen hattest, alles, was ich gewollt habe, was ich so in meinem Kopf geplant hatte. Also eine gute Arbeit, die hat mich übernommen. Heute steht ein anderer Name auf dem Praxisschild. Ich habe sie erst besucht, habe mir gedacht, wenn ich jetzt anders entschieden hätte, würdest du da stehen. Komisch. Also das wäre wirklich eine feine Praxis geworden. Ich hatte die Freundin, die Beziehung ist auseinandergegangen. Und ich muss sagen, danke Jesus. Nicht, weil das eine schlechte Frau war oder es war echt ein gutes Mädchen, aber uns ging es echt schlecht. Also das war irgendwas, ich habe immer gemerkt, das passt eigentlich nicht, aber ich will es unbedingt. Das Dritte war, ich hatte genug Geld, mehr als genug eigentlich, von meinem Vater und auch selber erspart. Also ich habe mir eine schöne Existenz aufbauen können und das ganze Bild war so auf Familie, Praxis und ja, das eigene Haus ausgerichtet. Und es ging mir aber so schlecht, dass ich raus musste aus der Beziehung. Und mich hat was getrieben. Meine Mutter war schon einige Jahre gestorben zu der Zeit. Und als mir ganz schlecht ging, da bin ich auf Exerzitien gegangen, auf Anraten meiner Schwester und dann immer weiter, immer auf mehr Exerzitien und auf längeren Exerzitien. Da ist dann alles von mir abgefallen. Ich habe lang geweint. Habe mein Leben herausgeweint, ganz besonders die Beziehung. Das tut weh, zerbrochene Beziehungen, die Spürmer, die sind nicht einfach wegzuwischen. Und ich habe Jesus wieder gesehen. Ich habe ihn das erste Mal wieder richtig gesehen, in der Heiligen Hostie, auf dem Altar. Und da war es wieder, das Feuer, das ich als Fünfjähriger gespürt habe. Und als mir der Priester dann die Hände aufgelegt hat, habe ich so ein richtiges Pfingsterlebnis gehabt. Also ich habe diesen Sturm gespürt vom Heiligen Geist. Nur eine Sekunde, aber es hat gereicht. Ich habe gedacht, wow, was war das? Heiliger Geist. Ja. Also ich habe begriffen, geschenkt bekommen, erfahren, dass du, Herr, lebendig bist. Und dass ich, wenn ich in der Kirche sitze, nicht nur irgendwie in einem Schauspiel folge oder ja, da meine Stunde absitzt, damit ich ein guter Christ bin, sondern da stirbt wer für mich auf dem Altar. Danach ging alles ganz schnell. Ich habe einige Wochen, Monate später bei der Beichte dann zum x-ten Mal gehört, ob ich nicht Priester werden wolle und ich wollte wieder Nein sagen. Und da war es dieses, ja klar, also es war ich die ganze Zeit schon logisch. Aber ich war frei, Nein zu sagen. Und Jesus hat gewartet. Und das ist ein Punkt, der uns alle betrifft. Und ich glaube, am meisten dieser freie Wille, den Gott so respektiert. Und wo wir sagen, das will ich nicht, das mag ich nicht, dafür bin ich nicht geschaffen, da habe ich das Talent nicht dazu. Der Pfarrer sagt zwar immer, ich soll das tun, aber andere sind da viel besser und so weiter. Gott lässt uns die Freiheit. Aber unsere Berufung, die verbauen wir dadurch oder verleugnen wir. Und dieses Jahr war so stark, dass es wirklich war, wie bei den Jüngern, wo wir jetzt hören werden, dass ich innerhalb von 2-3 Tagen meinen Job gekündigt habe, einfach so, und mich in Heiligenkreuz angemeldet habe. Ich weiß noch, bei der Hinfahrt, ich war so schnell und aufgeregt mit klopfenden Herzen, bin gleich geblitzt worden. Ich dachte, danke Österreich, schöner Willkommensgruß. Ja, ich will das Foto gerne haben. Und ja, 2 Wochen später war es dann, 13. September war der Berufungstag und 1. Oktober ging es dann los in Heiligenkreuz. Habe dann hier in Klein-Mariazell gleich eine Wohnung bezogen, nicht als Bruder, sondern als Laie. Habe mal 2 Jahre so mitstudiert und danach habe ich gemerkt, ja, Bruder bist du wohl auch. Ziehe ich das Gewand an. Schon gut, ja. Und heute bin ich richtig froh, weil Brüder sind was Wertvolles. Gut, soweit zu mir. Ich will anfangen, mal ganz allgemein. Ich habe einfach mal so ein kleines Brainstorming gemacht. Was gehört alles zur Berufung oder wo trifft uns Berufung in unserem Leben? 5 kurze Beispiele zum Thema Berufung. Im Jahr 97 war mein Abitur und wir haben uns alle getroffen zum, ich weiß gar nicht mehr, Zeugnisverleihung war, glaube ich. Wir waren alle fein angezogen, das erste Mal wieder seit Jahren richtig in Anzügen. Das kannte man von der Kommunion, der hat sicher nicht mehr gepasst, der Anzug. Wir hatten alle einen neuen Anzug. Und ein Kumpel von mir, Johannes, der kommt auf mich zu. Andi, rat mal, was mir gerade passiert ist. Was denn? Ja, er ist gerade durch die Innenstadt gelaufen und da hat ihn ein Geschäftsmann angesprochen. So groß, gut gestylt mit Anzug. Und er hat ihn im Anzug gesehen, hat gesagt, halt Sie, genau Sie. Ich hätte einen Job für Sie. Sie sind genau der Richtige für meine Firma. Leute wie Sie, so jemanden stelle ich mir vor. Hat ihm seine Karte gegeben und sagt, rufen Sie mich an. Boah, mich? Abitur? Gerade mal? Und schon Job? Toll. Er hat was in ihm gesehen und da hat alles mitgespielt. Das Auftreten, das ist ein netter junger Kerl und auch der Anzug sicher. Ja. Also er hat was in ihm gesehen und das hat ihn gefreut, bestärkt. Dass wir das alles suchen, nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene, das ist uns klar. Ganz offensichtlich wird es, Beispiel 2, bei diesen Talentshows, habt ihr bestimmt mal beim Zeppen im Fernsehen gesehen, Österreich sucht den besten Sänger, das Supertalent und so weiter. Und man schaut es eigentlich gerne an, ich habe es früher immer gerne angeschaut, gerade diese Sänger-Castings. Und man sieht, da sind Zehntausende von Jugendlichen, die da Schlange stehen, nur um einmal 30 Sekunden vorzusingen. Bin's ich? Schaff's ich? Bin ich auserwählt? Bin ich was Besonderes? Das ist da die Frage im Herzen, die wir alle haben. Beispiel 3, bei Kindern ist es ganz offensichtlich. Ja, bei uns Erwachsenen, wir sind schon oft, wir haben schon abgeschlossen mit dem, dem und dem. Aber als Kinder, die probieren noch aus, die suchen noch, was kann ich am besten, was kann ich besser als die anderen. Und wenn man bei meinen Ministranten sagt, heute spielen wir Fußball, dann schreien 4 Jungs, yeah! Und die Mädchen sagen, ich würde lieber was malen. Ja? Also diese unterschiedlichen Talente, die wir haben und auch das Anerkennung finden für das, was wir tun, das gehört auch zur Berufung. Da ist was in uns grundgelegt ist. Ich komme gleich noch drauf. Wenn man im Internet schaut, Beispiel 4, dann findet man ganz schnell beim Thema Berufung, kommt man auf diese Berufe-Rechner. Ja? Also so Masken, wo man eingeben kann, ich mag gern, ich kann gut, das gefällt mir, ich finde. Und dann am Schluss spuckt der Rechner 10 Berufe aus. Sie sollten werden Krankenschwester, Müllmann, Kaninchenzüchter und so weiter. Einer von diesen Internetseiten heißt, ich Ich habe grinsen müssen. www.meinwahresich.de. Ja? Also, der setzt Beruf und Identität gleich. Also das, was ich gut kann, bin ich. Wir werden gleich drauf kommen. Grüß Gott. Ich bin Simon der Fischer. Wie würdet ihr euch vorstellen? Hallo, ich bin Name und Beruf. Oft, ja. Ich habe mal in meiner Gemeinde habe ich mal die Frage gestellt. Da hat dann eine gesagt, ich bin glückliche Mutter. Ganz stolz hat sie das gesagt. Also ein Beziehungsaspekt. Oder die Frau vom Professor Grönemeyer oder so, ja. Irgendwas. Also man verweist oft dann auf das, was einem eigentlich im Herzen am wichtigsten ist. Wenn einer sagen würde, ich bin Christ, ja, wäre toll. Aber ich habe es noch nicht gehört. Fünftes und letztes Beispiel. Man kann die Berufung treffen oder verfehlen. Die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe zu dem Vortrag ist, zieh sie gleich voraus, ich spoiler, sagen die Jungen. Hat Judas keine Berufung gehabt? Klar hat er eine Berufung gehabt. Er hat alles gehabt, alle Anlagen. Er hat es im Letzten verfehlt, verschenkt. Da fallen mir zwei Jungs ein, zwei Freunde von mir, enge Freunde. Der eine war schon zu Schulzeiten Mathe-Genie. Und der ist heute, unterrichtet der an der Universität. Da denkt man so, eh klar. Ja. Der andere, der hat unbedingt, also was heißt unbedingt, er hat halt irgendwas genommen. Also er hat einen kaufmännischen Beruf erlernt. Er wollte relativ bald nach der Schule was arbeiten. Hat er was genommen, wo er bekommen hat. Und nach der Lehre hat er gesagt, oh nee, das ist nicht. Er hat einen anderen kaufmännischen Beruf. Nach einem Jahr, eineinhalb, hat er wieder gesagt, oh nee. Und es ging immer so weiter. Ich glaube, der hat fast ein Dutzend Arbeitsstellen durchgemacht. Und ich habe immer gesagt, ja, vielleicht ist die Art, was du tust, weil der ist sehr sozial, der kann gut mit Menschen. Vielleicht ist es das nicht, was dir gut tut oder was deinem Wesen entspricht. Und vielleicht ist es das oder auch andere Gründe irgendwann eingesickert. Und dann hat er gesagt, so jetzt macht er was ganz anderes. Heute macht er Ergotherapie sehr erfolgreich, ist in seiner ersten Arbeitsstelle seit, weiß nicht, 10 Jahren, wird er immer bleiben, hat eine Festanstellung und ist sehr, ich denke, sehr gefragt, sehr beliebt in seinem Job, hat nie mehr gejammert über seine Arbeitsstellung. Also es ist wichtig, das Richtige zu finden. Wenn man den Begriff Berufung im Duden nachschlägt, dann kommen 5 unterschiedliche Antworten raus. 3 Antworten sind aus der Gerichts- oder Schulsprache für Einspruch, Tadel, Verweis oder sich berufen auf jemanden etwas. Die ersten 2 Eigenschaften oder Auslegungen des Wortes, die fand ich spannend und die passen auch für den heutigen Vortrag. Das erste ist ein Angebot für ein bestimmtes Amt. Also ein Angebot. Ich muss nicht. Ich kann. Ich habe die Fähigkeit dazu. Das zweite, und das hat mich am meisten getroffen, oder da dachte ich mir, ja, das trifft es auf den Punkt, das ist die besondere Befähigung, die jemand als Auftrag in sich fühlt. Wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Es drängt mich. Da ist was da. Oder ich möchte singen, ich möchte Musik machen für den Herrn. Ja, da ist was da. Oder ich möchte was Gutes tun einfach. Wir kommen gleich drauf, auf die verschiedenen Arten der Berufungen. Also die besondere Befähigung, das habe nur ich, einzigartig, das ist nicht ersetzbar, die jemand als Auftrag in sich fühlt, das wollte ich schon immer tun eigentlich, aber ich habe mich nie getraut oder sonst was. Ich habe nie was gesagt. Spannend ist, dass Berufung immer einen Beziehungsaspekt trägt. Das heißt, es hat immer zu tun mit jemand anderem. Jemand, der mich ruft, also passiv, ich werde angesprochen und ich fühle mich dann auch berufen. Das ist, ich gebe eine Antwort drauf. Ich tue was, ich verändere was in meinem Leben. Typische Wortverbindungen im Duden sind möglich, also muss nicht, eigentlich, wahr, ehrenvoll, priesterlich, göttlich. Ich habe mal bei einem schlauen Menschen nachgeschaut, ziemlich am Anfang, wo ich den Vortrag vorbereitet habe, und habe gedacht, schauen wir mal, was unser Kardinal schreibt. Und er hat 2011 im November eine ziemlich geniale Katechese geschrieben mit dem Titel »Du aber folge mir nach«. Und da schreibt er, dass sich ja alle Menschen zur Ganzhingabe und zur Umkehr berufen sind, also zu einem Leben in Heiligkeit, dabei aber nicht jeder zur selben Lebensform der Nachfolge berufen ist. Was meint er damit? Er bringt zwei Beispiele, und zwar, wir haben zwei Zöllner im Evangelium. Der eine ist der Levi, der spätere Matthäus, und der andere, das ist der Zachäus, der auf dem Maulbeerfeigenbaum. Und ihr wisst, die Geschichte kennt ihr beide. Der Zachäus, der Kleine, der sich da versteckt auf dem Baum, da sagt Jesus, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und was passiert? Er ändert komplett sein Leben und Jesus sagt, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Aber er bleibt in seinem Umfeld, er bleibt in seinem Haus, er bleibt Zöllner, aber alles wird anders, christlicher Zöllner jetzt. Ja. Bei Matthäus, da sieht Jesus was anderes. Der sagt, den will ich haben. Ja. Und zudem sagt er, du aber folge mir nach. Also du sollst so leben, wie ich lebe. Also du sollst in die unmittelbare, in die direkte Nachfolge. Beides kennen wir heute, ja, in unserem Leben. Die unterschiedlichen Stände, das ist nicht höher oder besser oder schlechter oder sonst irgendwelche, sondern das ist das, was uns entspricht, was unseren Talenten, unserer Berufung nahegelegt wird von Gott. Ich habe 5 Schlagwörter, Verse aus der Bibel rausgewählt und alle aus dem Tagesevangelium vom heiligen Andreas am 30. November. Das ist Matthäus 4, 18 bis 22. Ich lese euch kurz vor, kennt ihr alle? Ich betone die Sätze, die wir dann rausnehmen werden. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder. Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er 2 andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Erster Vers. Jesus sah 2 Brüder. Eine Geschichte kursiert bei uns in der Verwandtschaft, und zwar über einen von meinen Onkels, als der jung war und nach Frauen Ausschau gehalten hat. Da war ihm lange keine gut genug, bis dann seine jüngere Schwester mal eine von ihren Freundinnen aus der Schule mitgebracht hat. Und er sieht das Mädchen, und die Tanten zitieren das sehr gerne, da hat er gesagt, die oder keine. Und so ist es geworden. Sie haben 5 Töchter bekommen. Ja, viele Enkel mittlerweile. Die oder keine. Das Gefühl kennen wir alle. Das können wir vom Ehepartner kennen, ist nur eine Möglichkeit. Das kann man von der Berufswahl kennen. Das will ich werden. Gibt es nichts anderes für mich. Das können Leute erfahren haben. Ich habe es gehört, mehrfach. Wo sie nach einem Haus gesucht haben oder einer Wohnung. Das ist es. Genau da. Da ist mein Platz. Und es kann auch bei ganz einfachen Dingen sein. Zum Beispiel, wenn jemand ins Tierheim geht und sagt, ich nehme einen Hund mit. Und er geht und schaut. Und da schaut ihn einer an und er sieht ihn und der winselt und da trifft es ihn. Ja? Das ist er. Und die anderen wundern sich, wieso der mit seinem da mit dem dreckigen Fell und weiß was ich, der ist doch schon zu alt, den kann man nicht mehr erziehen und so. Na, wir haben da was, da ist was. Ja? Also es kann auch bei ganz einfachen Dingen sein. Sowas in uns, das passt, das ist es, das ist meins. Jesus sieht. Und er sieht nicht uns Menschen, in dem Fall die Jünger, den Petrus und die anderen, wie sie im Moment sind als Fischer, wie sie ja, als Fischer arbeiten, sondern er sieht, was er daraus machen will. Er nennt Petrus von Anfang an, wir kennen es von Johannes, Fels. Ah, du bist Simon, du wirst Petrus heißen, der Fels. Und wir alle wissen ganz genau, Petrus war ganz und gar kein Fels. Ja, der war das Gegenteil von Fels. Da war er mehr so Buttercreme oder so. Also mehr so was ganz Zaghaftes teilweise auch. Einerseits war er ein bisschen cholerisch mit dem Schwert, ja. Aber dann, als die Magd ihn zur Rede gestellt hat, ja. Oder auf dem Meer, wenn ihr wisst. Ich meine, es ist eh schon ein Wunder, ja, dass der aussteigt. Ja, wer wird das von uns tun? Aber dann doch nicht so. Also am Anfang kein Fels. Aber er hatte zumindest so einen Kieselstein in sich und den hat Gott wachsen lassen. Er hat ihn damals schon so genannt, weil er gesagt hat, du wirst es sein. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gelesen habe, bei uns zu Hause in der Pfarre, die Stimme hat mir versagt, so weiß, klopfendes Herz, knallrot geworden, bing. Ja. Und meine Schwester, jetzt ist es sicher, du hast keine Priesterberufung. Ja. Also, es ist oft genau das Gegenteil, was wir am Anfang spüren. Es ist oft genau das Gegenteil, was momentan Sache ist. Ich habe gedacht, warum ist es so? Es soll von Gott kommen, nicht vom Menschen. Wenn einer seht, der folgt dem nach und der ist jetzt ganz anders wie vorher, dann merkt man, Gott hat gewirkt, Gott hat da was getan mit dem. Also er sieht unsere Anlagen und Talente so, als wären sie schon voll ausgebildet. Er sieht auch schon unsere Herrlichkeit im Himmel. Wow. Es ist ein bisschen wie so ein Talentsucher, der schaut nach Fußball- oder Handballtalenten oder nach Sängern oder nach Künstlern. Und er sieht, der hat gute Anlagen. Den kann ich brauchen. Ich habe mir mal vorgestellt, so die Situation, die vier Jungs da, die Jünger beim Fischen, Netze waschen, wie sie miteinander umgehen. Und was Jesus da sieht, vielleicht sieht er beim einen, hey, erstmal haben die eine echt gute Gemeinschaft. Die hätte ich gerne als meine Jungs. Ja, ganz einfach. Das sind gute, unverdorbene Kerle. Vielleicht sieht er beim Petrus, der kann gut führen und Arbeiten verteilen. Er sagt, hey, nimm du mal das Netz und wasch du mal da. Schau mal beim Boot, das muss man ausbessern. Der kann das irgendwie und die anderen folgen ihm. Der hat was ganz Natürliches zur Leitung. Und der andere, der tut vielleicht gut gehorchen. Braucht man in der Gruppe unbedingt. Weil wenn alle nur anschaffen und keiner was tut. Ja. Und der Dritte, der hat vielleicht ein gutes Auge für die Fischgründe. Der schaut, heute fahren wir da raus. Und die anderen wissen, der hat fast immer recht, das machen wir. Berufung. Einer hat vielleicht einfach viel Ausdauer. Der wird nicht müde, der rudert. Und die anderen sagen, boah, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Und er sagt, ah, geht schon. Ja. Der packt an. Und das alles sieht Jesus, diese Grundeigenschaften. In Römer 12 werden einige dieser Gaben von uns allen genannt. Ich lese mal langsam vor. Vielleicht trifft es den einen oder anderen. Also erstmal die prophetische Rede. Das klingt jetzt so nah, habe ich nicht, trifft mich nicht. Es gibt Leute, mein Vater war so einer, ja, die sagen was, das haut nicht hin. Ja, und es stimmt. Mir hat er mal gesagt, bei den Aktien, das kennt er, die gehen immer hoch und runter, jetzt ist es gerade hoch, lass es, lass dein Geld liegen. Ich will reich werden. Dollars in den Augen, ja. Fast alles verloren, hat recht gehabt. Es gibt Leute, die sagen uns an und nicht in dem Sinne von Wahrsagerei, du wirst heute dem Mann deiner Träume begegnen, sondern die sagen, ich habe das Gefühl, da passt was nicht. Lass das. Und es stimmt. Also es gibt solche Leute. Prophetie, das kann auch weitergehen mit Träumen, Visionen und so, aber ja, das ist eigentlich was ganz Elementares, was Grundsätzliches im Menschen. Des Dienens, ganz einfache Leute. Teller abwaschen. Ja. Ganz schlicht. Die stehen da, machen einfach, machen. Macht keiner sonst. Was ist, wenn es keiner macht? Des Lehrens, Ja, das wollen die meisten gern. Steht mal vorne, Mikrofon, was Besonderes. Ja. Aber selber tun, das ist es, das wär's. Des Tröstens, einfach da sein. Im Bett sitzen, Hand halten, mitleiden, mitfühlen. Es gibt Leute, die haben so ein ganz großes Herz. Die spüren alles raus. Oh, der geht's heute schlecht. Ja, es trifft einen. Ja, und schon sind wir Gemeinschaft. Der Schmerz wird halbiert, geteilt. Der löst sich auf mit dem anderen. Aber der andere trägt auch. Es gibt solche großen Herzen. Die kommen nicht aus, die leiden auch manchmal drunter. Die Gabe des Ermahnens. Ja, die haben wir alle ein bisschen. Aber das ist auch manchmal dann nicht die Gabe des Ermahnens, sondern der Kritiksucht. Die Gabe des Ermahnens bedeutet, dem anderen die Wahrheit nicht um die, wie hat das jemand gesagt, nicht um die Ohren hauen, sondern so, dass er wie in einen Mantel hineinschlüpfen kann. Also schau mal, da und da, meinst du nicht, das wäre besser für dich, so in dem Ton, können es manche. Man kann es irgendwie annehmen, das tut gut. Die Gabe des Gebens. Wir haben eine Tante, die versorgt uns ständig mit allem. Ja, sagen, hast du nicht? Ei, schau mal. Eine Woche später hat man es irgendwie auf seinem Schreibtisch liegen, ein kleines Kärtchen. Liebe Grüße, Tante so und so. Des Schenkens, des Gebens. Ich sage immer Nikolaus-Gene. Dann des Vorstehens, das ist so ähnlich wie Leitens, aber das ist zum Beispiel auch, was die Cornelia macht. Ja, ich dachte, schaut sie, nein, nicht ich. Ich will ja lieber hinten sitzen. Aber du musst bei dieser Gruppe vorne mitstehen, ja, dran stehen. Wie bei einer Phalanx, die Pfeilspitze, wenn das keiner macht, gibt es diese Gruppe nicht. Vorstehen, Gabe, Charisma. Der Barmherzigkeit. Ja. Sagen zu den anderen, lass mal gut sein. Ja. Wir haben alle unsere Fehler. Also dieses, Bruder Alois hat das zum Beispiel, ja, so dieses Ausbügeln irgendwie, dieses Diplomatische, aber auch dieses, ja, so diesen Raum geben, dass man Fehler haben darf. Das ist ganz starkes Charisma. Im Gegensatz zu dem ersten Beispiel von unserem Banker, ja, der gesagt hat, ich brauche sie für meine Firma, merkt er, das sind ganz andere Begabungen und Charismen, die Gott da haben will. In der Welt geht es um andere Dinge. Gutes Aussehen, Auftreten, eine ausgefeilte Rhetorik, clever muss man sein, gewissen Charme und Witz sollte man besitzen, ja. Und dann irgendwie so diese Anstandsnormen, dieses gute Umgehen, dieses Gepflegte, das alles nach außen hin. Und natürlich Willensstärke, Charakterstärke, Durchsetzungsvermögen. Das sind so die Dinge, aber da geht es um andere Sachen als bei uns. Also, Jesus sieht das Innere, haben wir gesagt. Und da gibt es eine total schöne Stelle, und zwar von der Auserwählung des jungen Hirtenjungens David. Und zwar ist das im ersten Buch Samuel 16 zu lesen, wo sich der Prophet Samuel auf die Suche macht, der Saul, der hat es nicht richtig gemacht, weil er Gottes Gebote nicht gehalten hat, weil er genau das andere gemacht hat, so wie er gedacht hat. Und Gott hat ihn verworfen. Und dann schickt er den Samuel zum Isai, der hat 8 Söhne, und er sagt, da wirst du meinen neuen König salben. Und ich lese das kurz vor die Stelle. Als sie kamen, also Samuel geht mit dem Isai zu den Söhnen, und er den Eliab, das ist der älteste Sohn des Isai, sah, da dachte er, gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Er hat sich gedacht, boah, der sieht aus wie echt ein echter Führer, das ist ein Kerl. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ihn habe ich verworfen. Und als Erklärung, Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Also der Herr schaut tiefer. Und wenn wir uns an die Geschichten vom David erinnern, was der von Herz hatte, dann müssen wir sagen, ja klar, hat er alles zum König. Wie zum Beispiel das Schaf aus dem Rachen des Löwen, der das Schaf schon wegschleift, herausreißt. Müsst ihr euch mal vorstellen, Also, so Priester sollten wir sein, ja, oder? Also, im geistigen Kampf, in geistiger Weise. Wenn ich sehe, jemand ist in Gefahr, aus dem Rachen des Löwen herausreißen, das Schaf, das ist, die meisten von uns sagen, okay, hat es nicht geschafft, ja, gehört dem Löwen. Nee, der geht dahin und prügelt auf den Löwen ein, ja. Toll. Wie er zum Saul war, zu seinem König, er hat immer gesagt, tastet den Gesalbten Gottes nicht an. Er hat schon lange vorher König werden können. Alle standen, oder viele standen auf seiner Seite. Der Saul hat nur noch Mist gebaut. Und er hat zweimal die Möglichkeit gehabt, Saul zu töten. Und er hat immer nur eine Locke, einen Zipfel von seinem Gewand abgeschnitten. Hat gesagt, schau Saul, du bist der König. Ich bin keine Gefahr für dich. Und er ist zum König geworden, aber da, wo Gott es wollte. Die Freundschaft mit Jonathan, die hat auch Gott schon vorausgesehen. Das war, der David war ein Mensch, der befähigt war zu menschlichen Freundschaften. Ganz was Tolles. Also, der auf Augenhöhe seinen begegnet. Die haben Rüstung getauscht und so. Das war richtig. Die haben sich geliebt. Ja, das ist eine reine, eine echte Liebe. Das kann man heute in der Welt gar nicht mehr verstehen. Eine echte Freundschaft. Was das ist, David hat das gehabt. Sich. Dann auch seinen Feinden gegenüber. Abschalom, sein Sohn. Der hat ihn bekriegt. Der wollte ihn den Thron stehlen, streitig machen. Und als Abschalom stirbt, ihr kennt die Geschichte, wo er dann an den Baum hängt, da sagt er, Abschalom, mein Sohn Abschalom weint, das ganze Volk trauert. Ja, besiegt, würden die meisten sagen. Okay, Problem beseitigt. Er war nicht würdig, mein Sohn zu sein. Nein, Abschalom, mein Kind, mein Sohn. Und auch mit der Bathseba, wo er Ehebruch begangen hat. Er hat es wirklich bereut, zutiefst bereut. Also jemand, der umdenken kann, der sich ja, um Gott um Vergebung bitten kann und die Menschen. Ich habe es verbockt, ich habe es falsch gemacht, Herr. Ich nehme das an, was du mir jetzt zukommen lässt, an Strafe, hat er damals gesagt. Jesus betont beim letzten Abendmahl in Johannes 15, ich habe euch erwählt, nicht umgekehrt, nicht ihr habt mich erwählt. Also ich habe euch ins Herz geschaut und sagt nicht, ich habe mich getäuscht, Gott hat sich getäuscht, sondern ich habe euch ins Herz geschaut und ich habe euch auserwählt. Ihr habt das Zeug, ihr habt die Talente, ihr habt die Begabung, ihr müsst nur in meine Nachfolge. Kardinal Schönborn schreibt in seiner Katechese, ganz bewusst hat sich Jesus keine Fachleute ausgesucht. Er hätte sich ja gleich Profis auch schon suchen können für seine Weltkirche, seine spätere. Ja? Also die Theologen, Sadduzäer, die Pharisäer, Schriftgelehrte. Er hat sich einfache Laien ausgesucht, Fischer, Handwerker. Und der Begriff im Griechischen, ganz lustig, heißt Idiotai. Ja? Also Deppen, würde man hier sagen. Ja. Die haben es nicht drauf. Die Kerneigenschaft, schreibt der Kardinal, die haben sie alle gemeinsam und die habt ihr auch. Die Kerneigenschaft, dass wir Berufung haben können. Berufung, haben wir gesagt, heißt Beziehung. Und Berufung heißt im Eigentlichen mit Jesus sein. Ganz einfach. Die Fähigkeit, bei ihm zu sein. In Markus 3 sagt er, er hatte sich die 12 ausgewählt, damit sie mit ihm sind. Also einfach mal bei ihm sind. Und der zweite Teil vom Satz. Und dann mit seiner Kraft Dämonen austreiben und Kranke heilen. Die meisten Neubekehrten, ich genauso, die wollen erst Dämonen austreiben und Kranke heilen und dann mit Jesus sein. Also erst mal bei ihm sein. Und wenn er dann sagt, geh los, dann geh los. Ich habe mehrmals in meinem Leben die Situation gehabt, und ihr kennt die bestimmt auch, dass man in eine neue Schule, in eine neue Arbeitsstelle gekommen ist und eine Person gesehen hat und sich gedacht hat, ah, den hätte ich gern zum Freund oder zur Freundin. Ich habe sogar ein, zweimal gedacht, ah, den hätte ich gern als besten Freund. Und oft ist es so gekommen. Nicht immer, aber oft. Es ist so eine Art Vorwissen in uns. Manche sagen, ja, wir kennen uns aus dem früheren Leben. Quatsch. Ja. Man sieht sich und man kennt was Gegenseitiges. Ja, was eine Verbundenheit. Ich erkenne was von mir und der andere erkennt was von sich selbst, was Gemeinsames. Deswegen, je ähnlicher wir Christus werden, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto ähnlicher werden wir untereinander. Also jemand, der im Glauben dabei ist, der ist uns nahe, weil wir auch den Weg gehen. Ja, wir merken, wir haben viele Themen, worüber man sprechen kann. Wenn man dann zur eigenen Verwandtschaft nach Hause kommt und das sind welche, die wollen von Gott überhaupt nichts wissen, da fangen wir dann an, ja, heute regnet es aber, ja. Ja, was gibt es eigentlich zu essen? Kuchen. Also man merkt, es ist irgendwie, man hat nichts mehr Gemeinsames. Es ist ein Herzensanliegen Gottes, Leute, Menschen an sich zu ziehen, seine Kinder. Und ich glaube, genau mit diesem freundschaftlichen Blick sucht Jesus jeden von uns aus. Ich hätte dich gern als, kannst du nicht, du hättest die Begabung, schau mal, da wäre deine Hilfe notwendig und so weiter. Also er schaut uns an und er will uns treffen, er will, dass wir uns berühren lassen, aber wir müssen aufschauen zu ihm, weil wenn wir die Augen senken, dann sehen wir seinen Blick nicht. Dass da was grundgelegt ist im Menschen, das lesen wir zum Beispiel beim Propheten Jesaja oder Jeremia, die Stellen klingen ganz ähnlich. Jesaja 49, der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Oder Jeremia 1, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Wer mich? Nee, Gott, du täuscht dich. Doch dich, ja, genau dich. Es gibt da ein Schlagwort, Prädestination heißt es, vielleicht schon mal gehört, Vorherbestimmung. Der Augustinus hat da eine ganz relativ enge, scharf begrenzte Lehre entwickelt, dass Gott alles ja schon vorherbestimmt hat. Im Psalm 39 heißt, in dem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Ah, wir haben eh keine Chance, ja. Also wir sind ja eh schon festgelegt, wieso, ja. Ich glaube, im Mittelalter war das irgendwann. Da war so ganz, ganz scharfe Überzeugung, so wie Kasten kann man sich das heute vorstellen, in der indischen Religion, bei den Hindus. Also man ist eh schon festgelegt, das ist alles fest. Ja, man kann sich eh nichts ändern und nichts aussuchen. Aber die katholische Kirche, die hat das heute viel weiter gefasst. Das heißt, die nennt es sind Gnadengeschenke da von Gott. Schau mal, das kannst du, das hättest du. Aber es ist dann die persönliche, die freie Entscheidung. Das mache ich. Nee, das mache ich nicht. Das ist ganz wichtig. Also Gott lässt uns eine unglaubliche Freiheit. Meine klugen Mitbrüder, die noch im Studium sind, von denen hat einer ein Berufungsseminar besucht. Und da hat er mir erzählt, dass, man hat es mal irgendwie mit Statistiken, mit Befragungen festgestellt, ca. 80% der Berufungen durch Menschen geschehen. Also ganz, ganz einfach. Ja, da spricht einen einer an und es trifft einen. Als ich in dem Alter, wo es dann spannend wurde, wo ich gemerkt habe, da ist was, die Priester gefragt habe, wie war es denn bei dir? Da wartet man immer sowas, ja. Ich habe nachts seine Stimme gehört und die sagt ihn zu mir oder sowas. Und es gibt beides, aber meistens ist es ganz gewöhnlich. Da kommt jemand unerwartet auf einen zu und trifft einen irgendwie. Ich habe kurz drei Stellen aus der Heiligen Schrift gewählt. Abraham, Genesis 12. Da tritt der Herr direkt an ihn und sagt, Abraham, geh fort aus deinem Land, ich werde dich zu einem großen Volk machen und du wirst ein Segen sein. Wow, los geht's. Elia und Elisha. Da ist es so, dass der bekannte Prophet Elia seinen Mantel wirft über den Elisha. Und da heißt es, sogleich verließ Elisha, der mit 12 Rindern pflügte, also es war ein richtiger Großbauer, der alte Elia nach und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss gehen, dann werde ich dir folgen. Elia antwortete, geh, kehr um und bedenke, was ich an dir getan habe. Also eine Berufung durch Menschen. Und wenn man dann ins Johannesevangelium schauen, gleich am Anfang, da findet man das im munteren Wechsel. Also, Johannes der Täufer kommt zuerst, der hat zwei Jünger, der sieht Jesus und sagt, das ist das Lamm Gottes, Jungs, tut mir leid, er ist es. Ja. Und was machen Andreas und der andere Jünger? Rabbi, wo wohnst du? Kommt und seht. Also, und dann verbringen den Nachmittag mit Jesus und Andreas kommt heim zum Petrus und sagt, Petrus, ich habe den Messias gesehen. Komm, den musst du kennenlernen. Das ist er. Ja. Den, wo unser ganzes Volk immer davon schwärmt und wartet. Und ich bin begegnet. Der Petrus denkt sich, ja, ich gehe mal mit, damit ich meine Ruhe habe. Dann sieht er ihn und da heißt Jesus, sieht ihn und sagt, und du bist Petrus, der Fels. Und Petrus gefällt es natürlich, der Fels, ja. Und er wird zum Fels, aber ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Da muss noch viel abbröckeln vorher. Und so weiter. Nathanael, Philippus. Man sieht, es ist wie so ein Lauffeuer, das sich bei der Berufung verbreitet und das von einem Menschen zum anderen geht und immer wieder auch, wo Gott persönlich eingreift. Und wie es beim Einzelnen aussieht, das kann man nicht vorhersagen. Aber eine Sache, die ist immer gleich und die hat ein Bischof erzählt auf die Frage, was ist das eigentliche Charakteristikum, wenn die Berufung echt ist? Und er hat gesagt, die Freude. Man spürt im Herzen eine ganz tiefe Freude. Ja, er meint mich. Wenn heute jemand auf euch zukäme, zum Beispiel, nehmen wir den Dominik Thiem, heißt er, glaube ich, dieser österreichische Jungstar bei den Tennisspielern, und sagen würde, ich will dich zum Tennisprofi formen, ausbilden. Dann würde er bei einem jugendlichen Sportler voll einschlagen. Bei euch würde er wahrscheinlich so ein mildes Lächeln hervorrufen und sagen, schau mal, Dominik, hast du wirklich genau hingeschaut? Wenn jetzt bei einem jugendlichen Tennisspieler einer von uns kommen würde und sagen würde, du Sebastian, ich werde dich zum Wimbledon-Sieger formen, dann wäre das Lächeln das Gleiche. Was will denn der? Also ihr merkt, es müssen auf beider Seite Voraussetzungen da sein. Wenn wir sagen, 80% der Berufungen geschehen durch Menschen, durch andere, dann heißt es, Gott kann nur wirken, wenn das Leben dessen, die berufen, und das sind in erster Linie wir Priester, sind da gemeint, die Jugendlichen ansprechen sollen, wenn das irgendwie eine Anziehungskraft besitzt. Also es muss in irgendeiner Weise, es darf zumindest nicht abstoßend sein, weil das, was uns vor Augen ist beim Ansprechen auf eine Berufung, ist eigentlich immer das, kann ich mir vorstellen, so zu lieben wie der oder wie die. Ja? Also die sehen genau, ist das, was ich tue, authentisch, ist es echt? Und wie geht es der Person, wie lebt der, ihre Berufung selber, wie schaut es bei dem aus oder bei der? Und nur wenn das attraktiv wirkt, ja, also wenn das eine Anziehungskraft oder eine Ausstrahlungskraft hat, dann zieht es auch oder kann es ziehen. Im Letzten brauchen wir uns aber keine Sorgen machen, weil ich mir denke, keiner ist Jesus und wegen mir oder wegen jemand anderem soll er ja nicht seine Berufung wahrnehmen. Wir dürfen gleichzeitig getröstet sein, dass die letzte Entscheidung und die letzte Kraft zur Berufung und Anziehungskraft dann immer aus der Beziehung zu Jesus kommt. Aber der erste Anknüpfungspunkt für die anderen Menschen, das sind wir selber. Im Direktorium für den Dienst und das Leben der Priester heißt es entsprechend, Identität, Amt und Existenz der Priester sind wesenhaft auf die allerheiligste Dreifaltigkeit bezogen. Und zwar muss der Priester eine personale Beziehung zur Dreifaltigkeit besitzen und pflegen, die Quelle seines priesterlichen Seins und Tuns ist. Das Attraktivste an Jesus war was? Was die Jünger ganz stark gespürt haben.
Die Liebe.
Die Liebe zum Vater. Das war ein Sohn. Das war ein echter Sohn, der hat total als Sohn gelebt. Den Gehorsam als Sohn, alle seine Wunder als Sohn. Immer Vater, ja, der war immer da. Und die ganze Kraft, ja, auch wie er den Pharisäern entgegengetreten ist, die Sicherheit, das Selbstbewusstsein. Jesu entstammt aus dem Sohnsein. Die Beziehung zum Vater ist es. Wenn wir Priester und wenn wir Christen alle keine Beziehung haben, dann kann auch nichts strahlen. Das ist unmöglich. Wir von uns selber können nichts weitergeben. Er ist die Quelle. Und so heißt es weiter, deshalb suchen die Menschen im Priester den Mann Gottes und nicht einen Sozialarbeiter oder Leiter heiliger Riten. Gott ist der einzige Reichtum, den die Menschen letztendlich in einem Priester finden wollen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich habe als Unterschrift das Lockangebot Gottes, die Verheißung vom Fischer zum Menschenfischer. Jesus macht da was ganz Schlaues, möchte ich mal behaupten, weil er sagt nicht, ich werde euch zu Priestern und Propheten machen, was sie sein werden, weil das ist ihnen fremd. Sondern er sagt, ich sehe, ihr könnt fischen und ich mache aus euch Menschenfischer. Das heißt, das, was Gott von euch, von uns allen verlangt, ist nichts Unmögliches und auch nichts, was unseren Talenten widerspricht, sondern was unsere Talente aufbaut im Reich Gottes. In der Computersprache heißt es Upgrades, also Gott legt eins drauf, da kommt was dazu, was Besonderes. Und immer wieder in der Heiligen Schrift, bei den Berufungen, kommt auch ein neuer Name. Bisschen wie bei den Indianern in Karl May. Da war der kleine Bär, ja, das war ganz logisch, der Sohn vom großen Bär. Oder der weiße Büffel, der hat bei der Jagd hat eine Heldentat vollbracht. Also was ganz Charakteristisches für diesen Menschen. Bei den Indianern ist es nun so, das ist meistens irgendwie was Tolles oder was eine großartige Leistung. Bei Jesus ist es scheinbar genau das Gegenteil wieder mal. Petrus, der Fels, Abraham, die konnten keine Kinder bekommen. Ich nenne dich nicht mehr Abraham, sondern Abraham, Vater der Menge. Ha, toll, fast 100 Jahre, ja, und kein Nachwuchs. Also den Ismael hatte er dann, aber kein von seiner Sarah. Gott macht die Berufung, Gott schafft und baut die Berufung auf. Und dieser neue Name, das ist jetzt was, was ich mir so ausdenke, wenn ich an den Himmel denke. Dieser neue Name, von dem es in der Offenbarung heißt, der auf einem weißen Stein geschrieben ist und den wir bekommen werden und den nur der kennt, der ihn erhält. Das wird, so glaube ich, steht jetzt nicht im Katechismus, aber ich finde die Vorstellung schön, das ist ein Name, ein bisschen wie bei den Indianern, der wird genau unserer innersten Identität entsprechen. Genauso wie ich bin. Und wenn Jesus den euch ins Ohr flüstert, hallo, dann werdet ihr wissen, das war ich die ganze Zeit. Das war ich die ganze Zeit. Das war ich die ganze Zeit. Das entspricht eurer Berufung, dem, was ihr gelitten habt für Gott, dem, was ihr getan habt für Gott, eurer Beziehungsfähigkeit zum Vater und zu Jesus Christus. Alles wird ganz auf den Kern in diesem Namen euch ins Herz treffen, wenn ihr ihn mal hört. Könnt ihr euch darauf freuen. Und Petrus fragt ja auch, was werden wir mal bekommen? Und Jesus sagt, ihr werdet hier Häuser, Familien, Brüder, Schwestern bekommen, auch Äcker. Also euch wird es nicht schlecht gehen, euch wird es an nichts mangeln. Aber im Himmel werdet ihr auf 12 Thronen sitzen. Ja, das hat die Folge gezogen, die Jünger. Und wir brauchen eine Verheißung, keine Vertröstung. Es ist in Wahrheit Verheißung. In 100 Jahren sprechen wir wieder drüber und ihr werdet sagen, ja, hast recht gehabt, Bruder Andreas. Es war eine Verheißung. Ja, aber mein Thron, ich kann mich noch gar nicht dran gewöhnen. Das ist was Jesus bewusst einsetzt, damit wir auch die dunklen, die schweren, die trockenen Phasen in unserem Leben überwinden können. Es gibt eine gewaltig große Verheißung für uns alle. So, die letzten beiden Verse, die gehören zusammen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. verließen ihr Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Wieder ein Beispiel. Die Mutter, die Familienmama, ruft ihre Kinder zum Essen. Die Kinder sitzen gerade am Fernseher, hacken irgendwas am PC, eins spielt an dem Handy. Sofort lassen alle alles liegen, rennen zum Essen, setzen sich hin und sagen, schön, dass es heute was Gutes wieder gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Also, wie viel unwahrscheinlicher ist es, dass gestandene Fischer, ich bin Simon der Fischer, ich bin Andreas der Fischer, wie viel unwahrscheinlicher ist es, dass Fischer, die das jahrelang machen, die in der Freizeit ihr Boot hobeln und ihre Netze flicken und sich Fischerwitze erzählen, keine Ahnung, dass die aufspringen, alles liegen lassen, ihre gesamte Familie, ihren Stamm, ihre Identität, ihren Beruf liegen und stehen lassen und diesem Jesus nachfolgen. Mir ist als Beispiel noch was anderes eingefallen. Und zwar, es gibt dieses physikalische Wunder, nenne ich mal, wenn wir mal hier die Heizung anschauen. Es gibt Heizungen bei einem ganz bestimmten Ton von einem bestimmten Instrument. Da fangen die an zu singen. Kennt ihr das? Die schwingen mit. Oder bei Gläsern, die können zerbersten, zerspringen bei einem ganz bestimmten Ton. Aber nur bei dem Ton von der und der Stimme. Das muss genau treffen. So muss es sein bei der Berufung, wenn Jesus euch ins Herz spricht, da schwingt was. Ihr wollt nichts anderes. Ich habe bei meinen Firmlingen ein Mädchen, die ist so ein bisschen buschikos, ja, so ein bisschen der Clown in der Klasse. Und wir waren in diesem Film Food Tramps und bei der Rückfahrt haben sie gewünscht, ja, Radio auf, wir wollen Musik hören. Und das Mädchen fängt an zu singen. Mir wird es heiß und kalt. So eine schöne Stimme. Und ich habe mir gedacht, sie hat ein paar Töne gesungen und dann sofort wieder Kasper gemacht. Haha, ja. Und ich habe gedacht, da fragst du jetzt mal. Ich habe sie gefragt, ja, wie sieht's aus, singst du? Ja, nur unter der Dusche, sie traut sich nicht, sie mag das eigentlich nicht. Du, ich glaube, du hast eine genial schöne Stimme. Machst du da irgendwas damit? Was, ich? Die hat geleuchtet. Was, ich? Ja, ich bin doch der Clown. Ja, ich bin doch das witzige Mädchen, der Kumpeltyp. Aber dass ich eine schöne Stimme habe. Also, da ist was angesprochen worden. Was draus passiert, weiß ich nicht. Aber die können da auch ins Gebet nehmen. Die braucht's. Da trifft uns was im Herzen, nicht im Verstand bei der Berufung. Und versuchen wir nicht, irgendjemand von der Berufung zu überzeugen mit klugen Worten oder Vorträgen oder unserem genialen Lebensbeispiel, wo die anderen sich denken, na, so garantiert nicht, sondern beten wir, dass Gott sie im Herzen berührt, dass er uns berührt und dieses Klingen, dieses Mitschwingen in unserem Herzen aufbrechen lässt. Zusammenfassung. Was sind die Besonderheiten der Berufung? Das Zentrum und die Mitte ist ganz klar die Beziehung und die Faszination der Person Jesu. Das ist auch das, was uns durchtragen muss. Weil wenn ein Mensch sagt, du bist was Besonderes, du hast was drauf, und wenn er es ehrlich meint und da klingt was in unserer Seele, ja, dann hat es noch keine ausdauernde Kraft. Die Berufung ist was, was halten soll. Ja. Da brauche ich Beziehung zu Gott, der immer da ist, der mich stärkt in dieser Berufung. Und wenn keiner zu mir hält, dann soll diese Beziehung mich halten können. Das Zweite ist, da wird eine innere Wahrheit angesprochen. Also es ist schon da. Es ist nichts, was mir aufgestülpt wird, sondern ich bin schon Fischer und ich werde Menschenfischer. Das Dritte ist, da bricht die Herzenssehnsucht auf und die Frage wird beantwortet, was ich eigentlich bin. Als ich Arzt war, habe ich mir gedacht, das ist ein super Job, das mache ich gern. Seit ich Priester bin, habe ich mir gedacht, das bin ich, das ist meins, das wollte ich eigentlich immer. Aber irgendwie wollte ich es auch lange Zeit überhaupt nicht. Der Film Azum nennt drei Schlagworte, für das Thema Berufung, die ganz ähnlich sind. Meine Natur, meine Sehnsucht und mein Umfeld. Das heißt, was begegnet mir? Zeichen Gottes. Die letzte Entscheidung über Eignung zur Berufung spricht die Gemeinschaft der Kirche aus. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch Faszinationen im Leben des Menschen, die ausgelöst werden, aber die falsche Wurzeln haben. Das heißt, ich will irgendwie was Besonderes sein, deswegen werde ich Priester. Oder ich will meiner Mutter einen Gefallen tun. Oder ich will sonstige andere Gründe. Aber es kommt nicht von mir. Diese letzte Begegnung mit Jesus im Herzen, dieses letzte Jahr, hat nicht stattgefunden und kann deswegen nicht von Dauer sein. Gott muss es machen. Und das Letzte, Gott fragt und wir entscheiden, ob wir auf seine Frage eine Antwort geben. Amen.